your engine.
Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser.
Yes, yes, this secret I can't say. I will say after the final, okay? I'm joking.
Huch, welch Frohsinn bei Nasser Al-Attiyah im Ziel nach der ersten Etappe nach dem Ruhetag. Was ist da los und warum wird's an der Spitze der Rallye Dakar bei den Autos plötzlich wieder so richtig spannend? Dem gehen wir nach in dieser Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, mit einer neuen Folge unserer beliebten Serie Daily Dakar. Hallo liebe Pitwalker, ihr habt es ja gerade selbst gehört, Nasser Al-Attiyah zeigt sich ausnehmend gut gelaunt und angriffslustig nach dieser ersten ultralangen 605 Kilometer Etappe an Tag 1 der zweiten Rallye-Woche. Also höchste Zeit, direkt reinzuschalten live ins Biwak der Dacia Sandrider, denn dort kommt Nasser Al-Attiyah mit einer echten Kampfansage um die Ecke.
Only the rhythm has changed from the first week, now we push.
Jetzt ändere sich der Rhythmus der Rallye und jetzt werde richtig attackiert, sagt der Marathon-Weltmeister aus Katar, der die Speerspitze im Dacia-Aufgebot ist. Heute holt er einiges an Zeit raus auf seine direkten Gegner, denn er beendet die Tageswertung auf Platz 3 und damit zwei Plätze vor Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk und noch einmal zwei weitere Plätze vor den Gesamtführenden Henk Latechan und Brad Cummins. Und das, obwohl Nasser Al-Attiyah, wie er selbst sagt, auch über weite Teile der Etappe Führung Arbeit leisten musste.
Long stage. I'm first time sweating, you know, because we open after 25 or 30 kilometer. We open all the way and the dunes was not easy, but okay, we did a good job. I am happy what we did today. I am sure we can have a better time, you know, recover all what we lose and then we'll see. If we open tomorrow, or somebody will open, will be good.
Ja, man hätte die Spuren für die anderen gelegt, ab etwa Kilometer 25. Und das hätte aber auch nur gezeigt, dass man schnell genug sei und dass der Dacia Sandrider das Zeug dazu hätte, jetzt aufzuholen. Wenn es die nächsten 6 Tage noch so weiterginge, dann könnte das noch richtig spannend werden. Aber es werden auch noch 6 harte Tage. Der Ruhetag hat natürlich dafür gesorgt, dass man auch bei Dacia, wie bei allen anderen, in sich gegangen ist. Nasser Al-Attiyah fasst zusammen.
Yeah, this day is good, you know, to check everything, to share a lot of information, you know, for first week of Dakar, but okay, it's nice, you know, now I think the speed is coming now.
Man hätte jetzt die Zeit gehabt, die Daten genau übereinander zu legen von den beiden Autos und auch vom dritten, solange Loeb noch gefahren sei, wisse viel, viel mehr und könne sich jetzt optimal vorbereiten in die zweite Woche hinein, in die zweite Woche, bei der das Tempo noch einmal angezogen werde und bei der das Terrain ihm deutlich mehr laufen liegen würde. Der Blick auf die Gesamtwertung zeigt, dass es tatsächlich noch einmal spannend werden kann. Nasser Al-Attiyah und Edouard Boulanger sind zwar immer noch nur Vierte in der Gesamtwertung, und sie haben immer noch 30 Minuten und 25 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden. Das klingt nach sehr, sehr viel. Doch Nasser Al-Attiyah verspricht.
Absolutely, still in the game.
Also sagt der angriffslustige Qatari bei unserer Live-Schalte hinein ins Biwak der Dacia Sandrider. Da geht noch was. Da braucht er aber jetzt auch die Hilfe von Christina Guitares, die sich als Wasserträgerin jetzt voll in den Dienst der Aufholjagd stellen muss. Und das ist Christina Guitares. So gibt sie heute im Ziel zu. Auf der ersten echten Wüstenetappe nicht leicht gefallen.
Yeah, it was not very easy. We had one puncture in the beginning. And then we tried to take a good rhythm. But when we took the dunes, my feeling in the car was not super nice. I was a little bit uncomfortable. We need to check and take the advantage to work with the engineers and with the mechanics to see if we can improve something. And yeah, happy for one stage more and tomorrow we'll see.
Zunächst hätte sie einen Reifenschaden zu beklagen gehabt und in den Dünen hätte sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt im Auto. Da müsse sie heute Abend im Biwak mit den Mechanikern in sich und in die Daten gehen, um dafür die Abstimmung ab morgen etwas Neues auszuknobeln. Die Die Etappe heute zweigeteilt. Zunächst geht es über 200 Kilometer. Schnelle, offene Landschaft mit heikler Navigation. Unheimlich schnell. Ein Schnitt von 125 km/h über den ersten 140 von diesen 200 Kilometern. Schneller als sonst irgendwo bei dieser Rallye Dakar bislang. Danach gibt es eine 180 Kilometer Neutralisationszone auf Asphalt, auf der nicht nachgetankt werden kann. Und dann geht es über Sandwege in die Dünen in Richtung des leeren Viertels hinein. Das Verbrauchs- und Reichweitenmanagement ist heikel, weil eben kein Nachtanken erlaubt ist und weil man jetzt in den verbrauchsintensiven, tiefen Wüstensand hineinkommt. Mal so zum Vergleich ausgerechnet, auf Schotter braucht so ein T1 Ultimate 85 Liter auf 100 Kilometer, auf Sandwegen 95 Liter auf 100 Kilometer und in der Dünenlandschaft 105 Liter auf 100 Kilometer und das bei Tankvolumina von 475 Liter. Da ist heute also durchaus auch ein Auge auf die Verbrauchsanzeige zu werfen, nicht nur auf die reine Tempobolzerei. Bei der Tempobolzerei gibt es gleich einmal einige dramatische Momente. Guerlain Chicherie überschlägt sich mit seinem Mini nach wenigen Kilometern. Eine happige Rolle, nach der er ausgeflogen werden muss, zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Hail. Abends gibt es allerdings Entwarnung vom X-Raid-Team. Guerlain Chicherie ist nichts passiert, während sein Teamkollege Guillaume de Mevius mit Mathieu Boimel, dem Ex-Co von Nasser Al-Attiyah, sogar die Etappe gewinnt und es gibt einen Doppelsieg für die Mannschaft der Familie Quandt, also Vater Sven mit seinen beiden Söhnen Tobias und Thomas Quandt aus Trebur in Hessen. Guillaume de Mevius gewinnt in dem neuen Benziner, also mit dem Reihen 6-Zylinder-Turbo ausgerüsteten, weiterentwickelten Mini und auf Platz 2 Joao Ferreira, das Top-Talent aus Portugal mit dem letzten noch in der Spitze verbleibenden Diesel, also dem Vorgängerwagen. Sie beide profitieren natürlich von ihrer späten Startposition und dass sie die Spuren der anderen lesen können. Guillaume de Mevius und Joao Ferreira sorgen für einen Doppelsieg von X-Raid und beinahe wäre es sogar zu einem Dreifach-Triumph der Außenseiter gekommen, denn immer wieder taucht bei den Zwischenzeiten Guy Botterill auf der ersten Position auf. Der fährt gerade mal seine zweite Rallye Dakar. Dieser Guy Botterill stammt aus der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft und ist dort Teamkollege von Henk Lateran und von Geniel de Villiers im Toyota-Aufgebot. Erst gegen Ende verliert Guy Botterill 3,5 Minuten auf Guillaume de Mevius und damit muss Guy Botterill auch noch Nasser Al-Attiyah auf Platz 3 vorlassen. Henk Lateran im bislang führenden und immer noch führenden Toyota Hilux, der Südafrikaner, wird nur Siebter, fängt sich 6,5 Minuten auf die Spitze und 3 Minuten auf Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk. Henk Lateran zaudert ein bisschen mit der ersten Wüstenetappe, sei nicht so ganz gut reingekommen und hätte hinten raus dann keinen richtigen Rhythmus gefunden, als es in die Wüste reingegangen sei.
Yeah, we knew today maybe we'd lose a little bit of time. It was the guys up front are doing some proper pace, so no, it's hats off to them. It was our first day of some real dunes and mostly sandy tracks and things. And what happened was this last 230 k's or so I haven't done, and Brett told me it's the same stage as last year, the last bit. So obviously these guys know where the road goes and know where the dangerous spots are. So it was not really our day to push or to make up time. It's more risky to do it that way. And I think we have a decent road position for the coming days.
Sein Beifahrer Brad Cummings hätte ihm aber auch gesagt, das sei jenes Geläuf, auf dem man bereits im vergangenen Jahr bei der Rallye Dakar gefahren sei. Und da sei er ja nicht am Start gewesen. Deswegen hätte er vielleicht weniger Ortskenntnis gehabt als die anderen, die besser gewusst hätten, wo es lang geht. Zudem hätte er nicht allzu viel riskieren wollen heute bei der ersten Wüstenetappe. Und für morgen sei die Startposition vielleicht gar nicht so schlecht. Henk Lateran und Brad Cummings stoßen da schon ins richtige Horn. Aber es geht nicht nur um die letztjährige Rallye Dakar. Es geht vor allen Dingen um die Vielfahrer aus der Saudi-Arabischen Offroad-Meisterschaft. Derer gibt es zwei. Bei den Autos Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk und bei den Side-by-Side Annette Quandt mit Annie Seel. Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk haben im Vorjahr diese Saudi-Arabische Meisterschaft zum wiederholten Male gewonnen und eine Rallye führte genau durch Qassime, also genau durch diese Region, wo heute der letzte Teilabschnitt der langen, langen 600-Kilometer-Etappe durchgeführt hat. Entsprechend sind Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk mit jede Menge Ortskenntnis gesegnet und sie werden am Ende Fünfte, allerdings nachdem sie auf Geheiß von Timo Gottschalk ein bisschen Dampf rausnehmen.
Ja, Tag 6, erster Tag nach dem Restday, immer recht spannend, aber das Auto lief wunderbar. Mechaniker haben einen tollen Job gemacht und wir haben uns gut durch die Prüfung gekämpft. Am Anfang einen Reifenschaden gehabt, ein bisschen zurückgeworfen. Am Ende mehr sandige Abschnitte, haben wir ein bisschen Gas gegeben. Ich glaube, ein bisschen zu viel, deswegen haben wir am Ende ein bisschen ruhiger gemacht, um nicht ganz weit vorne zu sein, und das hat sich ausgezahlt.
Die Geschichte mit dem Reifenschaden, die möchte ich gerne noch ein bisschen vertiefen, ehe ich auf die Strategie eingehe. Denn die Reifenschäden, die Timo Gottschalk dort referiert, die sind behoben worden durch Sachspenden aus dem Toyota-Team. Saud Warriava hat auf dieser Verbindungsetappe auf den 180 Kilometern zwei Reservereifen hergeschenkt, und einen Reservereifen haben Al-Raji und Timo Gottschalk dort mit eigener Händearbeit geflickt, sodass sie nachher quasi wieder mit einem neuen Ersatzreifenvorrat weiter haben fahren können. Ja, und dann die Strategie. Morgen geht es schon wieder los, dass die Wege von Autos und Motorrädern sich trennen, dass Zweiradler und Vierradler getrennt abgesteckte Routen haben. Das heißt, da kann keiner den Spuren der Motorräder nachfolgen, die vor ihnen in die Prüfung gefahren sind. Also möchte tunlichst keiner eröffnen, und darum hat Timo Gottschalk Yazid Al-Raji ein bisschen zum Bummeln aufgefordert, um nicht ganz als Erster oder Zweiter in die Spur gehen zu müssen. Zeit gut gemacht haben sie ohnehin. Mehr als 3 Minuten auf Latechan auf den Spitzenreiter. Es wird also richtig spannend, und sie haben morgen nur eine um Nuancen schlechtere Startposition als Henk Latechan, werden also ihren Ortsvorteil, ihre Ortskenntnis wiederum in die Waagschale werfen können, um die Aufholjagd weiter voranzutreiben. Es bleibt unglaublich spannend in der Autowertung. Henk Latechan in der Gesamtwertung noch auf Platz 1. Der Vorsprung auf Al-Raji und Gottschalk 7 Minuten und 16 Stunden. Dahinter dann Matthias Ekström 22 Minuten auf Latechan zurück. Und auf Rang 4 Nasser Al-Attiyah. Seth Quintero und Dennis Zenz liegen heute auf Rang 8 in der Gesamtwertung vor João Ferreira, dem Tageszweiten im X-Raid Mini, und vor Brian Brugwanath im Century. Seth Quintero führt noch ein weiteres Element des heutigen Tages ins Felde, das direkt mit dem Reichweitenmanagement zu tun hat, über das ich gerade gesprochen habe. Er sagte nämlich, er hätte für den ersten Teilabschnitt das Anti-Lag abgestellt.
Yeah, probably not the best day to open. Seems like we keep getting unlucky on these ones, but tomorrow I know is going to be tough to open, so I'm glad we're a little bit further back, I hope. I don't really know where we're ending up. Hopefully a little bit further back. Kind of went pretty slow there in the beginning. We knew that there was going to be a little bit of a fuel, not issue, but it's going to be tight on fuel, and so turned the anti-lag off all the way until the sand dunes, and then turned it up on the sand dunes. So hopefully made up a little bit of time there and in the overall, but really just stoked for a better start position tomorrow.
Das Anti-Lag ist jene Vorrichtung im Motor, die Benzin, unverbranntes Benzin, einspritzt in den rotierenden Turbolader, damit der auch dann noch weiter dreht und die Schaufelräder weiter vor sich hin rotieren können, wenn der Fahrer vom Gas gegangen ist. Das sorgt dafür, dass der Fahrer, sobald er wieder aufs Gas geht, sofort Turbo-Boost zur Verfügung hat und es nicht diese berühmte Turbo-Gedenkminute von früher gibt. Aber dieses Anti-Lag verbraucht eben auch Benzin, weil es nur mit unverbranntem Benzin und einer Direkteinspritzung dieses Treibstoffs in die Turbolader funktioniert. Um diesen Verbrauchsfaktor zu senken, haben Seth Quintero und Dennis Zenz heute im ersten Teilabschnitt auf das Anti-Lag verzichtet. Da sie auch recht früh losgefahren sind, haben sie heute keine Chance auf die Bestzeit gehabt und sind deswegen strategisch im Hinblick auf eine Startposition für morgen. Auch bei den Motorrädern gibt es strategische Überlegungen. Daniel Sanders wollte heute gar nicht gewinnen. Ricky Brabec und Adrian Van Beveren sorgen für einen Honda-Doppelsieg. José Ignacio López für die Hero-Mannschaft wird Dritter vor Tosha Shareiner. Und Daniel Sanders begnügt sich mit Tagesrang 9, 5 Minuten und 43 hinter der Spitze. Aber entscheidender als das, nur 3 Minuten und 20 Sekunden auf Tosha Shareiner verloren im Kampf um die Gesamtwertung. Daniel Sanders führt damit immerhin noch mit knapp 12 Minuten auf Tosha Shareiner in der Gesamtwertung und sagt, strategisch sei das heute ein wichtiger Tag gewesen, ein Tag, von dem er geahnt hätte, dass er nicht gewinnen kann und dass er im Hinblick auf die Startposition morgen eher taktieren müsse.
Yeah, it was right, off to a bit of a rough start, getting a little bit lost at the beginning and just trying to get back into the rhythm after the rest day. But yeah, it was important not to go too good today, because I think tomorrow's a difficult stage, so I didn't want to push and get up the front, so hopefully we're in a good starting position for tomorrow, and we'll be back in the rhythm and Yeah, it was good to get back into some sand. The first part of the stage was really stony and rocky, and then switched to the sand for the last half. So, yeah, just getting comfortable back in the rhythm again and feeling good. So ready for tomorrow. In the end, it doesn't matter what bike anyone's on. It's you're racing to try and be the best. So it doesn't matter if it's your teammates or another brand. So, yeah, we'll just keep focusing on my race and go back and plan the strategy for tomorrow.
Ist das bei den Motorrädern der Beginn der Aufholjagd? Das weiß man nicht. Bei den Autos ist es auf jeden Fall. Darum lohnt es sich auch gleich morgen wieder die nächste Episode von Pitcast, Deutschlands größtem Online-Motorsportradio, zu hören. Denn hier kriegt ihr alle O-Töne direkt aus dem Biwak exklusiv aufs Ohr. Aufbereitet von mir, Norbert Okenga. Geht auch noch schnell rüber auf unseren YouTube-Channel auf Pitwalk TV. Da könnt ihr heute interessante Einblicke erheischen, wie es im Biwak zugeht, wenn die Autos unterwegs sind. Was machen die Teammitglieder, wenn ihre Schützlinge draußen um Meter und Sekunden kämpfen oder auch nur ums Ankommen kämpfen? Das haben wir aufgearbeitet in der aktuellen Ausgabe von Pitwalk TV, dem Streaming Dienst auf YouTube von eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Schaut da schnell noch rein und ansonsten hören wir uns hier morgen wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast. Bis dahin, danke fürs Reinhören. Tschüss, euer Norbert Okenga.